Ja, liebe Gemeinde, herzlichen Dank auch für das Willkommen. Ich freue mich, unter euch zu sein, nun auch einmal in einer richtigen Kirche. Das ist ja etwas Besonderes. Ja, wir haben schon gehört, dass wir über Jeremia heute sprechen wollen. Und ich will damit anfangen, wer die Losung heute Morgen gelesen hat, der weiß, dass die Perikope für diesen Sonntag, Perikope, das ist immer der Predigttext, den alle evangelischen Christen bekommen, und dann wird an diesem Sonntag über die Perikope gepredigt. Und die steht im Buch Jeremia, Kapitel 29, nämlich es ist jener berühmte Brief, den der Prophet den Verbannten in Babylon geschrieben hat. Die saßen auf ihren Koffern und wollten sie gar nicht erst auspacken, denn sie hofften schon bald wieder in die Heimat zurückkehren zu können. Das hatten ihnen nämlich falsche Propheten und Wahrsager und Lügner vorgeschwindelt. Nein, schreibt Jeremia, 70 Jahre werdet ihr im Exil bleiben müssen. Und darum baut Häuser, darum pflanzt Gärten, zeugt Kinder und betet für eure Obrigkeit, für eure Feinde. Denn wenn's denen gut geht, dann geht's euch auch gut. Ja, wer ist eigentlich dieser Jeremia, der den Verbannten alle Illusionen und alle Träume nimmt und dennoch ihnen Hoffnung und Zukunft vermittelt? Wir haben seine Berufungsgeschichte vorhin gehört. Und dann muss man sich ja fragen, gibt es eigentlich auch heute noch solche Berufungen? Ja, da wird man natürlich ganz schnell den Finger auf den Pastor zeigen. Ja, der sollte doch eigentlich um eine Berufung wissen, oder? Ja, aber stapeln wir da nicht doch etwas zu hoch? Bei Jeremia geht es ja immerhin um die Berufung eines der gewaltigsten Propheten, die wir überhaupt kennen. Jeremia ist eine einzigartige Persönlichkeit. Aus den gelesenen Versen wird deutlich, dass Jeremias Wirken ungefähr ein halbes Jahrhundert umfasste der judäischen Geschichte. Es ist die Zeit von 5 Königen und es waren die letzten in Juda mit Jerusalem, bevor dann das Volk in die babylonische Gefangenschaft deportiert wurde. Das Prophetenspur selbst verliert sich in Ägypten, wohin ein Teil des Volkes geflohen war vor Nebukadnezar, vor den Babyloniern. Und zwar gegen den Rat des Propheten, aber sie haben ihn mitgeschleppt. Und nach einer alten jüdischen Überlieferung haben die eigenen Volksgenossen ihn dort gesteinigt. Die letzten Jahrzehnte der Geschichte Judas, und das ist ja die Geschichte, die Zeit des Jeremia, die sind voller Rätsel und offener Fragen. Das Nachbarreich im Norden, nämlich Samaria, das war ja schon vor 100 Jahren weggeführt worden in die assyrische Gefangenschaft. Und dort hat sich die Spur der 10 Stämme Israels verloren. Und so hatte man doch in Juda vor Augen, wohin der Abfall von Gott führt. Aber aus der Geschichte gelernt hat man nichts. Und so ist es ja eigentlich wohl geblieben, oder? Was lernten wir denn aus der Geschichte? Nur, dass man nichts lernt, nicht? Und so taumelten die Regierenden in die Katastrophe hinein und nahmen die Völker mit sich. Ja, das kommt uns ja alles sehr bekannt vor, besonders den Älteren. Aber auch die Jüngeren wissen ja so viel auch, dass sich eigentlich nicht viel ändert in der Weltgeschichte. Es wiederholt sich alles bis in unsere so aufgeklärte Zeit. Leider. Aber wer erkennt denn nun eigentlich, dass etwa hinter der Euro-Krise, hinter der Finanzkrise, hinter der Macht- und Geldgier, hinter dem Egoismus und hinter der Verachtung der Menschenrechte und der Menschenwürde, der Unglaube, die Ablehnung Gottes steht? Verantwortung vor Gott? Ja, wer kennt das noch? Aber darum ist es so nötig, dass wir für unsere Obrigkeit beten. Und Paulus hat uns das als vordringlich ans Herz gelegt. Vor allem betet für die Obrigkeiten. Und sie haben es bitter nötig. Und wir können nur dankbar sein, wenn wir immer wieder eine Regierung haben, die auch an unsere schreckliche Vergangenheit uns erinnert und wir uns da auch zu bekennen, denn nur so kann die Zukunft menschlich gesprochen gelingen. Jeremia stammte aus Anatot, das ist ein kleiner Ort, etwa 7 Kilometer nordöstlich von Jerusalem, und er wurde so um 650 vor Christus geboren und etwa 627 zum Propheten berufen. Als Sohn eines Priesters war eigentlich sein Lebensweg vorgezeichnet, nämlich einmal in die Fußtapfen des Vaters zu treten. So hatte man ihn erzogen, und so war er auch willig, diesen Weg zu gehen, als Priester Gott zu dienen, auf dem Altar zu opfern und dadurch die Sünden des Volkes zu sühnen. Und wenn die Zeit des Dienstes in Jerusalem vorüber war, das dauerte immer so ein paar Monate, dann würde er wieder zurückkehren in den stillen Heimatort und im Kreis seiner Lieben. Dann würde er das Feld bebauen und den Wein keltern. Aber Gott hatte etwas ganz anderes mit ihm vor. Nicht Priester, sondern Prophet soll er sein. Und das hat Gott schon vor seiner Geburt von Ewigkeit her beschlossen. Ja, Jeremia mag etwa 23, 25 Jahre alt gewesen sein, einige meinen ja noch jünger, als seine Lebensplanung völlig über den Haufen geworfen wurde. Nun ja, das gibt es ja auch in unseren Tagen, und das müssen manche ja auch so durchleben, dass plötzlich sie ganz andere Dinge anfassen müssen als gewohnt und gewollt. Aber warum? Nun ja, in unserer heutigen Gesellschaft ist Mobilität gefragt und gefordert. Man muss bereit sein, um des Unterhalts willen, um überhaupt Arbeit und Brot bekommen zu können, unter Umständen Heimat und Hof zu verlassen. Und gerade in ländlichen Gegenden, ihr wisst das ja nun auch selber, da muss man dazu bereit sein. Man muss unter Umständen umschulen, sich auf eine ganz neue Situation einstellen Und das ist wahrhaftig nicht so ganz einfach und leicht, aber es ist notwendig. Jeremia reagierte betroffen, als dieser Ruf Gottes ihn dann erreichte. Wie das im Einzelnen geschah, wird gar nicht gesagt. Das heißt nur, das Herrn Wort geschah. Aber Jeremia hatte Einwände, wie wir gehört haben. Wie übrigens manche Gottesmänner vor ihm. Mose, ja, der sagte, Herr, ich habe eine schwere Zunge. Man nimmt an, er stotterte. Und da wurde ihm Aaron als Sprecher zur Seite gestellt. Sein Bruder. Ja, und Jona, ja, der hat sich gleich ganz aus dem Staub gemacht. Und Jesaja sagt, ja, Herr, wie kann ich dein Wort verkündigen? Ich bin doch unreiner Lippen. Und Jeremia, Herr, ich bin zu jung, ich tauge nicht dazu. Ja, in der Tat, in Israel galt vor allem das Wort der Alten. Erst wenn man etwa 30 Jahre alt war, dann konnte man so langsam mitreden. Und so hat man dem Herrn Jesus ja auch nie sein relativ junges Alter vorgeworfen, denn er begann mit etwa 30 Jahren seine öffentliche Wirksamkeit. Jeremia sagt, ich tauge nicht. Ja, Bedenken hatte ich auch, als mir innerlich klar wurde, Pastor zu werden. Und ich fragte mich, Herr, wird es reichen? Wird es reichen, über so viele Jahrzehnte, Sonntag für Sonntag, und ja nicht nur Sonntag, sondern Wochentage ja auch noch, dein Wort auszuteilen? Denn Gott hatte zu mir gesprochen, als der Herr seinen Jüngern den Auftrag gab, damals bei der Speisung der 5000, und das geschah bei mir auch damals, als das Brot so knapp war. Da wurde den Jüngern gesagt, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Das war der Ruf Gottes an mich. Wird es reichen? Und da wurde mir klar, ich brauche ja nur zu verteilen. So wie die Jünger damals. Denn nicht ich habe das Brot. Das hat der Herr. Ja, vielmehr, er ist das Brot des Lebens. Und so kann ich immer nur beten, Herr, brich mir immer wieder dein Brot, damit ich weitergeben kann, was du mir gibst. Und ich bete, dass unter uns auch immer wieder dieser Hunger nach dem lebendigen Wort Gottes kommt. Dass wir nicht satt werden, sondern dass wir begierig sind nach der Speise, die in Ewigkeit bleibt. Gebt ihr ihnen zu essen? Vielleicht ist das ja auch ein Ruf an dich heute Morgen. Denn Jesus möchte uns in seine Mitarbeit haben. Man muss nicht gleich Pastor werden, aber vielleicht doch. Wer weiß, wen Gott heute ruft. Aber er will, dass wir aktiv in seiner Mitarbeit sind. Wir haben es doch gehört. Er will uns zu Menschenfischern machen. Und deinen Ruf verachten, das wäre unser Tod. Also Gott lässt keine Einwände gelten. Sagt nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen, was ich dich heiße. Und so stärkt Gott den jungen Propheten und gibt ihm Zusagen und macht ihm Mut und gibt ihm Verheißungen. Er legt seine Worte in seinen Mund. Ja, das ist wunderbar. Und Gott sagt, ich bin bei dir, ich stärke dich, ich gehe mit dir, auch wenn du Wege gehen musst, die ins Dunkel führen. Also nicht Priester, sondern Prophet. Ich stelle dich zum Propheten unter die Völker. Ja, das ist ein schwerer Auftrag. Nicht nur Prophet für Israel, für Juda, sondern für die Völker. Und so muss er vor Könige und vor Obrigkeiten treten und die Botschaft Gottes verkündigen. Ja, Prophet sein, was heißt das eigentlich? Gibt es heute denn noch Propheten? Nur in der Regel hört man die Meinung, Propheten, ja, das sind Menschen, die können die Zukunft vorhersagen. Wir dürfen sie nicht verwechseln mit den Wahrsagern, die ja auch Zukünftiges behaupten. Aber deren Trefferquote ist ja mehr als gering und zudem von Gott strengstens verboten. Wahrsagen, Zeichen deuten und andere okkulten Praktiken, das ist Abfall und Abwendung von dem lebendigen Gott, denn man vertraut dann diesen Mächten und nicht mehr dem lebendigen Gott. Propheten dagegen, wenn sie echte Propheten sind, die haben mit erstaunlicher Genauigkeit vorhergesagt, was tatsächlich später eingetreten ist. Zum Beispiel, Micha hat etwa 700 Jahre vor Jesu Geburt davon gesprochen, dass aus Bethlehem der kommen soll, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Und wir könnten hundert und mehr solcher Prophezeiungen aufführen, die sich alle erfüllt haben. Und darunter auch Prophezeiungen über Unheil, über Katastrophen und Untergang. Und dennoch, in erster Linie geht es bei der Prophetie gar nicht um Zukunftsvorhersagen, sondern es geht darum, den Willen Gottes immer in die jeweilige Situation hineinzusprechen. Das heißt, konkret Stellung zu nehmen vom Worte Gottes her zu Unrecht und zu Fehlentwicklungen, zu sozialen Sünden und Ungerechtigkeiten. Propheten nehmen ein Wächteramt wahr und rufen zur Umkehr, zur Buße, zum Gehorsam gegen Gott und sein Wort. Und sie geißeln die Missstände und den Zeitgeist widerstehen sie und sie kündigen Gottes Gericht an für alle Unbußfertigen. Und insofern, da sprechen sie auch von dem, was zukünftig sein wird, nämlich Gericht für die Unbußfertigen und Gnade für die Gehorsamen. Und so wird Jeremia gesagt, ich setze dich dieses Tages über Völker und Königreiche, dass du ausreißen, zerbrechen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Beides gehört zur Botschaft, Gericht und Gnade. Und offensichtlich ist das Gerichtswort nicht das letzte Wort unseres Gottes. Jeremia selbst aber hat diese positive Wendung und bauen und pflanzen nicht mehr erlebt. Und die im Exil lebenden Juden in Babylon, die haben es erst nach 70 Jahren dann erlebt. Ja, Gottes Auftrag, Prophet zu sein, hat in die Einsamkeit geführt. Jeremia wurde ja nicht nur als ein komischer Sonderling hingestellt, über den man den Kopf schüttelte. sondern er wurde als ein Störenfried behandelt. Er wurde belächelt. Mit seinen Ansichten, ja, da hat er ja die Ordnung der Gesellschaft, da hat er, wie man früher sagte, die Volksgemeinschaft untergraben. Ja, Jeremia, das ist doch der ewige Schwarzseher, der unverbesserliche Pessimist. So haben sie gesagt. Und mit dem muss man kurz einen Prozess machen. Der muss als Spielverderber ausgeschaltet werden. Ich übertreibe nicht. Das hat Jeremia im Laufe seines Lebens und Dienstes alles erlebt und noch viel Schlimmeres. Er konnte ja nicht mehr seinen eigenen Verwandten trauen. Und er wäre doch auch so gerne fröhlich gewesen mit den Fröhlichen. Ja, es ist immer noch so, wer den Mächtigen dieser Welt die Wahrheit sagt, der riskiert seinen Kopf. Und das ist, wie der Jesus sagt, dem größten aller Propheten, Johannes dem Täufer, auch geschehen. Und dem Herrn Jesus selbst ja auch. Prophet sein, Bote Gottes sein, macht einsam. Da wird man isoliert, da wird man ausgegrenzt, da wird man gemobbt. Ja, und manche müssen das heute auch durchleiden, weil sie Christen sind. Und wir dürfen sie nie vergessen, die um Jesu willen viel, viel mehr durchmachen müssen, als wir jedem durchmachen mussten. Auch sie werden gemobbt und ausgegrenzt und gefoltert. Ja, wer Jesus zum Freund hat, macht sich die Welt zum Feind. Ich fragte vorhin, gibt es eigentlich heute noch Propheten? Nun, wir sind sicherlich bescheiden geworden. Oder ist hier jemand, der aufsteht und sagt, ja bitte, ich bin einer. Ich bin ein Prophet. Naja, wie gesagt, wir sind bescheiden geworden und winken ab. Gibt es heute noch Propheten? Ja, Paulus denkt da ganz anders. Paulus denkt da ganz anders. Ich kann das nur andeuten, weil dieses Thema viel zu weit auszuführen wäre. Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 14, Vers 1, jaget der Liebe nach, strebet aber auch nach den Geistesgaben, vor allem nach der prophetischen Rede. Oh, da möchte Paulus also, dass nicht nur etwa Pastoren oder Älteste, sondern dass alle Gemeindeglieder nach der prophetischen Rede streben. Denn wer prophetisch redet, so sagt Paulus, der baut die Gemeinde auf, der ermutigt, der spendet Trost, der redet aber auch ins Gewissen, der weiß, was in den Herzen verborgen ist und nimmt auch Stellung zu sozialen Ungerechtigkeiten und Sünden. Propheten sind im Gegensatz zur Masse der Menschen Wissende, Sehende. Und das ist ihre Lebensnot, etwas sagen zu müssen, was den anderen wehtut, was schmerzt und was die Umwelt aufregt, was wieder den Zeitgeist ist. Aber solche Worte sind nötig. Ich erinnere mich, dass ich in der Abiturklasse über Graf von Galen ein Referat halten musste. Warum ich gerade, weiß ich bis heute nicht. Graf von Galen war Kardinalbischof von Münster. während der Nazizeit. Und als Leitwort für sein Amt hatte er gewählt, Nec timore, nec laude. Sind hier Lateiner? Weder aus Angst noch um Lobes willen handeln. Weder aus Angst noch um Lobes willen handeln. Ja, das hätte auch ein Jeremia sagen können als Leitwort. Ja, und von Galen hat das auch in die Tat umgesetzt. Und so prangerte er von der Kanzel die Tötung der Geisteskranken durch die Nazis an. Das war lebensgefährlich. Aber ein prophetisches Wort. Und so mancher Geistliche, evangelisch wie katholisch, ist damals im KZ gelandet und ermordet worden. Doch von Galen hat es geschafft, dass die Ermordung der Geisteskranken gestoppt wurde. Und vielleicht wissen wir es, dass auch Friedrich von Bodelschwingh, der Jüngere, in ganz mühevollen Verhandlungen mit den Machthabern des Dritten Reiches es für Bethel durchgesetzt hat, dass auch die Tötung lebensunwerten Lebens, wie man so sagte, weil die ja nur aufessen, was eigentlich für die Allgemeinheit zugestimmt war, dass das auch gestoppt wurde. Ja, was waren das für Männer? Propheten ihrer Zeit. Übrigens, in seiner Zeit war geplant, wenn man von Galen verhaften würde, dann würden im ganzen Bistum die Glocken läuten, bis er wieder frei wäre. Ja, meine Lieben, welche Glocken läuten wir, wenn ein Unrecht um uns herum geschieht? Und da wollen wir gar nicht nach Syrien gucken, wo trotz Waffenruhe es wieder zu Toten gekommen ist. Nein, wir müssen an die eigene Brust schlagen. Da beklagen alle Parteien den demografischen Wandel. Dass also in Deutschland zu wenig Kinder geboren werden und dass es darum für die junge Generation immer unmöglicher wird, für die Rente der Alten aufzukommen. Das heißt, für all die sozialen Leistungen, die ja auch in der Zukunft notwendig sind. Aber alle Parteien haben für eine liberalere Abtreibungspraxis gestimmt. Und die sich offen dazu bekannt haben, mein Bauch gehört mir, ja, denen wird ja noch Beifall geklatscht. Nach Idea Spectrum werden in Deutschland jährlich weit über 100.000 Kinder abgetrieben. Jedes Jahr. Jedes Jahr eine ganze Großstadt. Ein schreiendes Unrecht. Aber die Glocken läuten nicht. Und dabei muss man ja wissen, dass das Herz eines gezeugten Kindes schon nach 3 Wochen zu schlagen beginnt, während die Mutter erst nach etwa 6 Wochen dahinter kommt, dass sie schwanger ist. Ja, es gibt sicherlich mancherlei Brüche im Leben auch von Christen. Manche Ehe, auch unter uns, scheitert. Leider. Wir sind und wir bleiben Sünder und sind angewiesen auf die Gnade unseres Gottes. Aber abtreiben? Natürlich müssen junge Ärzte auch über dieses Problem miteinander sprechen. Und da trägt ein Professor seinen Studenten einen Fall vor und sie sollen entscheiden, was sie nun tun würden. Er sagt, da ist ein Ehepaar, sie ist tuberkulös und er hat die Syphilis. Vier Kinder hat dieses Ehepaar und die sind alle entweder früh gestorben oder schwer behindert. Nun wird ein fünftes Kind erwartet. Frage an die Studenten, was würden sie tun? Würden sie gegebenenfalls die Abtreibung selber vornehmen? Die Mehrzahl der Studenten ist, vielleicht ausnahmsweise oder wie immer, jedenfalls dazu bereit. Und da sagt der Professor, meine Damen und Herren, soeben haben Sie Ludwig van Beethoven umgebracht. Er war dieses fünfte Kind jener Eltern. Ich weiß, damit sind wahrhaftig nicht alle Probleme gelöst. Aber das weiß ich auch aus der Seelsorge, wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, ich habe abgetrieben und das unter Tränen nun bekennt, ja, dann durfte ich sagen, liebe Schwester, das Blut Jesu Christi macht rein von aller Sünde. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Und das hat diese Schwester glaubend ergriffen und sie ist bis heute ein glückliches, geisterfülltes Gotteskind. Ja, Vergebung lässt aufatmen. Vergebung macht frei. Und wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Vielleicht sind ja unter uns heute Morgen auch Menschen, die genau wissen, dass sie ihr Leben mit Gott in Ordnung bringen müssen. Tu es doch heute. Was hindert dich, es endlich zu tun? Du seist jung oder alt. Und das wunderbare Angebot Jesu gilt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Komm doch. Darfst mich gerne hinterher nachher ansprechen. Gregor und ich sind gerne bereit, mit dir zu sprechen und zu beten. Aber uns allen gilt, standhaft bleiben, zum Worte Gottes stehen, auch gegenüber allem Zeitgeist. Dazu wolle Gott uns mehr und mehr helfen. Amen. Wir singen das angegebene Lied, ich glaube 272 oder ja, bitte.